Ich wusste vorher tatsächlich nicht, dass es eigentlich jedem Menschen passieren kann, an einem bestimmten Punkt im Leben, dass er oder sie manipuliert wird. Und zwar so stark, dass man bereit dazu ist, Dinge zu tun, die man sich nie erträumt hätte. So sind ja wir Menschen gestrickt, wenn wir uns einmal für was entschieden haben. Also zum Beispiel in so einer Gruppe anzugehören und den Regeln zu folgen, das ist echt schwierig, dann zu sagen, ah nee, das war alles falsch. Irgendwelche Schamaninnen oder so, die, sage ich jetzt mal, Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und sie manipulieren, stundenlang kostenlos für sie zu arbeiten. Also das macht einen großen Teil aus.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast zur Kommunikation in Social Media und unserer digitalen Realität, der Digitalität. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist, ihr habt sie gerade schon gehört, ihre Stimme, Christiane Havranek. Hallo liebe Christiane, danke schön fürs Kommen.
Hallo, guten Morgen.
Und ich spoilere das jetzt einfach mal, weil es einfach doch ab und zu mal passiert im Podcast-Leben. Wir nehmen diese Woche zum zweiten Mal auf.
Ich fand die letzte Aufnahme schon so gut, Lilith. Ich hoffe, ich kann mich da an alles noch erinnern.
Oh Gott, ja, wir werden uns jetzt steigern. Das war die Generalprobe und die ist technisch.
Genau.
Leider hat mir das Programm 4 einzelne Stücke ausgespuckt wegen Internetproblemen offensichtlich. Aber heute wird das was. Wir haben uns warm gemacht.
Willst du es nochmal testen?
Oh Gott, ich habe so Angst, wirklich. Also die Wahrheit ist, ich will dich eigentlich gerne öfters sehen. So.
Ja.
Und mit dir Kaffee trinken. Wir trinken jetzt beide gerade unseren Morgenkaffee. Christiane, du bist Journalistin und arbeitest im, sag es bitte, wie heißt das?
Also das ist das Investigativteam vom Bayerischen Rundfunk, das heißt BR-Recherche.
Super, ja, danke schön.
Genau. Uns gibt es seit 10 Jahren dieses Jahr und ich war da auch mit Gründungsmitglied sozusagen. Ja, habe da eben die Chance, auch längerfristige Recherchen zu machen.
Und deine letzten 2 waren über spirituelle Gemeinschaften und da hast du Geschichten gemacht zusammen. Der Seelenfänger-Podcast gehört jetzt nicht richtig zum Rechercheteam.
Genau, also der Seelenfänger-Podcast, vielleicht erstmal allgemein, da nehmen wir uns in jeder Staffel eine Gruppierung vor, die ja zum Beispiel eine toxische Gruppe ist oder ja eine sektenartige Gruppierung. Und meine Redaktion ist eingestiegen bei dem Thema Toxic Tantra. Da ging es eben um eine Yogaschule und es waren sehr, sehr schwere Vorwürfe von Anfang an, die eine Hörerin aufgebracht hat. Also sie hat beim ersten Treffen erzählt, ich wurde Schritt für Schritt manipuliert und ich wurde mit verbundenen Augen entführt, an einen geheimen Ort gebracht, da mein Handy abgegeben, meinen Geldbeutel und am Ende hatte ich Sex mit einem alten Yoga-Guru, ohne das eigentlich zu wollen. Also das war der Ausgangspunkt. Und an dem Punkt hat meine Kollegin, die Katja Peisen-Petersen, die vorher schon für den Seelenfänger-Podcast gearbeitet hat, eben bei BR Recherche nachgefragt, hat gesagt, ich glaube, da bräuchten wir jemanden, der sich eben mit Investigativrecherchen auskennt. Und so sind wir sozusagen gematcht worden und sind jetzt dann auch als Dream Team zusammengeblieben.
Das habe ich auch gerade gedacht. Ihr seid voll das Team geworden. Wie verträgt Katja das jetzt, dass du was anderes recherchieren musst als Sektenthemen?
Doch, sehr gut. Sie macht ja auch noch andere Sachen. Ja, was halt bei uns so cool war von Anfang an ist, die Katja kommt eben aus diesem Storytelling-Bereich und kennt sich super aus eben mit Dramaturgie. Wie erzähle ich eine Geschichte besonders gut? Und ich kenne mich eben gut damit aus, wie kann man jetzt vielleicht auch eine Geschichte oder eine Recherche machen, die am Anfang aussichtslos erscheint. Wo man sich am Anfang denkt so, hä, ich werde es nie belegen können. Ich werde nie so weit kommen wahrscheinlich, dass ich das wirklich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk veröffentlichen kann. Weil da haben wir ja hohe Standards auch, ja. Und ja, so haben wir zusammengefunden, haben dann eben das auch zusammen recherchiert und von Anfang an auch mit überlegt, wie können wir das denn spannend erzählen. Also unser erster Podcast ist ja auch eine 8-teilige Staffel geworden. Also ein sehr, sehr langes Werk.
Und wahnsinnig spannend und so spannend, dass ihr dann ja sogar eine Literaturagentin auf euch zukam, ihr ein Buch geschrieben habt und auf Lesereise wart inzwischen. Und genau. Ihr habt eine zweite Serie gemacht für Seelenfänger, Dark Dammer. Aktuell, da handelt es sich nicht, da kann man, weiß ich nicht, ob man Sekte nennt. Sekte ist ja eh so ein unklarer Begriff. Aber da geht es eigentlich nicht, auch nicht um spirituellen Missbrauch unbedingt, aber es geht um vielleicht fahrlässigen Umgang mit spirituellen Praktiken, also welche Verantwortung man eigentlich hat, wenn man Menschen spirituell anleitet, das zeigt ihr da ganz gut auf,
genau,
wie gefährlich das
mentale,
sein kann. Ne?
Genau, für die mentale Gesundheit. Also das ist vor allem so der Schwerpunkt.
Super, also um diese beiden Themen, also es soll um spirituelle Praktiken oder die Verantwortung, die man da hat, gehen und auch um den Missbrauch, also Machtmissbrauch, darüber wollen wir sprechen. Und auch, wie erzähle ich eigentlich eine gute Geschichte und was bedeutet das, sowas zu recherchieren? Deswegen, das hast du jetzt alles schon super angeteased, Dankeschön. Und du bekommst 7 persönliche Fragen von mir. Du hast Anfang der Woche schon mal 7 bekommen. Ich habe andere jetzt für dich, Christian.
Oh nein, jetzt wollte ich, da habe ich mir gedacht, super, jetzt weiß ich, was ich sagen will. Ach, okay, was Neues. Alles
ganz
klar.
Ganz anders.
Bin
so,
bereit.
Pass auf. Also, Christiane, was hat dich in letzter Zeit wirklich begeistert, außer dass du 2-mal die Woche mit mir Podcast aufnehmen darfst? Und ganz egal, ob groß oder klein.
Ja, komisch. Also mir fällt jetzt als allererstes ein, also was mich wirklich begeistert und glücklich macht, ist, dass ich es schaffe, wieder ins Schwimmtraining zu gehen. Das habe ich nämlich früher gemacht als Kind, hat es so zu meinem Leben gehört und als Jugendliche noch, dann habe ich ganz lang war ich gar nicht mehr schwimmen, hatte überhaupt keine Lust mehr auf Schwimmhallen. Und habe das dann wiederentdeckt eigentlich so durch die eigenen Kinder. Und es begeistert mich wirklich, jetzt in so einem Verein zu sein. Und es tut mir einfach total gut auch, ja, 2-mal die Woche nehme ich mir vor. Es klappt nicht immer. Aber da dabei zu sein, damit zu machen, ist schön.
Das ist auch ein guter Ausgleich, glaube ich, sowas zu haben, ne? Bei all dem, was ihr da so recherchiert.
Ja, weil ich kann da den Kopf abschalten. Das ist gut.
Kann man kein Handy dabei haben auch, ne?
Ja.
Kriegt man nicht aus Versehen eine E-Mail im Wasser?
Nein.
Wofür würdest du dir selbst spontan Applaus geben?
Ja, also ich doch tatsächlich, ich bin schon stolz drauf, dass wir das mit dem Buch so durchgezogen haben. Weil ich war mir ehrlicherweise anfangs gar nicht sicher, ob ich das überhaupt machen will. Also klar, man fühlt sich geehrt, wenn man so eine Anfrage bekommt und so. Aber dann muss man ja ein Exposé einreichen, dann geht es an verschiedene Verlage. Wir haben dann den Vertrag bekommen bei Ullstein und selbst als das angeboten wurde, war ich mir noch nicht ganz sicher, will ich das überhaupt. Aber jetzt bin ich da wirklich stolz drauf, dass wir es gemacht haben, weil wir einfach auch nochmal 3 neue Geschichten erzählt haben, eben mit 3 Menschen, die man noch nicht aus dem Podcast kennt. Und weil wir uns auch viele Gedanken gemacht haben, auch da wieder über die Form und über das Storytelling und dass es eben spannend sein soll. Und es soll jetzt eben kein trockenes Sachbuch sein, sondern ja mehr wie so ein Episodenroman. Und doch dafür würde ich mir und eben dann auch in dem Fall Katja zusammen einen Beifall geben.
So, jetzt würde ich gerne auch einen Applaus einspielen. Ja, also das finde ich auch toll. Ich habe mich gerade gefragt, wieso du die Furcht hattest, dass es trocken wird. Ich finde spannend, dass ihr, weil ihr habt ja was gemacht, was ihr im Serial-Podcast erzählt, ihr einfach diese Geschichte. Und falls ich es noch nicht empfohlen habe, hört das wirklich euch an. Das ist richtig, richtig krass gut gemacht. Das ist toll zu hören, super spannend. Und beim Buch macht geht ihr noch weiter, da bietet ihr Lösungen an auch, ne?
Ja, das ist das eine. Und das andere war eben, ich fand auch, dass man noch tiefer reingeht, auch in die einzelnen Geschichten, weil wir eben, also wir nennen das im Point of View sind, also aus der Perspektive von unseren, ja, von diesen echten Menschen erzählen und eben auch in dem Moment, wie die sich gefühlt haben. Also auch zum Beispiel am Anfang, als sie hooked waren von der Yogaschule und so. Und das ist auch nochmal was anderes als im Podcast, weil im Podcast erzählen die ja trotzdem im Rückblick. Weißt du, in den O-Tönen. Also es ist ja trotzdem noch so ein bisschen eine Distanz. Und das ist, also haben wir festgestellt, in dem Schreibprozess ist es noch direkter.
Mhm. Was bringt dich zuverlässig zum Lachen, auch an stressigen Tagen?
Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, meine Familie. Wirklich. Also, weil da fallen dann halt doch immer so Sprüche natürlich von Kindern oder eben auch, ja, so von, ja, so in dieses Zusammenspiel. Deshalb, ja, Doch, wir lachen.
Gibt es eine Überzeugung, die dir heute wichtig ist, die du früher nicht hattest?
Früher im Sinne von wann früher?
Das kann auch gestern gewesen sein.
Also wenn ich jetzt dran denke, zum Beispiel an diese Berufseinstiegszeit, da habe ich jetzt also eine Überzeugung, nämlich es wird schon werden, so in der Art, weißt du, so eine Gelassenheit. Und wenn dieses Projekt nichts wird, dann wird eben ein anderes was. Und ich glaube, da war ich früher doch anders. Lilith, wir kennen uns jetzt schon lange, eben auch gerade aus dieser schwierigen Berufseinstiegszeit. Und da hatte ich bestimmt noch nicht so die Überzeugung. Wenn eine Tür zugeht, geht die nächste auf.
Ja, das finde ich schön. Also, dass das Altern doch auch was mit sich bringt.
Definitiv.
Ja, du hattest immer super viel Angst. Und ich habe das nie so ganz bei dir verstanden, weil du schon immer so wahnsinnig fleißig warst. Also, und das ist ja auch was, was wir ja schon in der unserer ersten Folge, unserer privaten Folge besprochen haben, dass man für diese Recherchearbeit die Hauptkompetenz, die du brauchst, hast du gesagt, ist Fleiß. Das fand ich interessant, weil ich dann wurde mir sofort klar, ja, natürlich, also es macht auch Sinn, ne? Das passt so zu dir. Und deswegen habe ich nie verstanden, wieso du davor Angst hast, aber natürlich irgendwie auch doch. Also man sieht es ja bei anderen, denkt man immer, ja, bei der wird's schon, aber man selber hat immer so Angst, unter der Brücke zu landen, ne?
Genau, so in der Art, ja. Nee, also ich glaube, die Kompetenz Fleiß hatte ich schon immer. Aber ja, natürlich, man stößt dann doch auch an Grenzen. Also gibt halt Faktoren, die kann man nicht beeinflussen. Jetzt gerade jetzt auch bei diesen investigativen Recherchen, wenn ich jetzt nicht genügend Belege finde oder genügend Menschen, die mir ja einen Vorwurf bestätigen können, dann kann ich es halt nicht veröffentlichen.
Genau, meine These ist jetzt dazu, dass ein fleißiges Gehirn natürlich auch besonders umsichtig ist, ne, weil es alle Konsequenzen, alle möglichen mit einbezieht. Und dann sind natürlich die Horrorszenarien auch dabei. Handel. Nächste Frage. Wie sieht ein richtig guter, ganz normaler Tag für dich aus?
Also ein ganz normaler Tag, da ist auf jeden Fall Bewegung drin, also Bewegung für mich selber, sei es jetzt eben unter der Woche wie Schwimmtraining und auch am Wochenende machen wir immer irgendwas, also zum Beispiel jetzt im Winter gehen wir zusammen als Familie Schlittschuh laufen oder sowas. Gehe auch wahnsinnig gerne essen, das wäre jetzt auch ein richtig guter Tag und ja, also mich erfüllt ja auch meine Arbeit, also das sind auch oft gute Tage, auch wenn man manchmal zurückschaut und sich denkt, boah krass, jetzt habe ich hier ganz viele Telefonate geführt und manchmal ist es ja auch so, dass man viele Telefonate führt und am Ende stellt sich heraus, okay, es ist nichts. Aber trotzdem sind dann diese Gespräche wichtig. Also ich meine, es ist nichts, die Recherche wird doch nichts.
Ja, aber gut, ist auch eine Erkenntnis, ne? Wenn man das dann rausgefunden hat.
Ja.
Was unterschätzen Menschen oft an dir?
Also das war vor allem früher der Fall, dass ich halt allgemein unterschätzt wurde. Ich glaube ehrlich gesagt, heute ist es nicht mehr so. Also ich denke jetzt da gerade dran eben bei Konfrontationen. Also wir müssen ja immer am Ende unserer Recherchen die Gegenseite auch konfrontieren. Und ich trete allgemein immer eher freundlich auf und stelle dann sozusagen vermeintlich dumme Fragen. Und ich glaube, da werde ich oft unterschätzt. Aber ich denke mir natürlich immer was dabei. Aber das ist jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr so. Wo werde ich denn sonst unterschätzt?
Vielleicht ist es dir jetzt auch einfach egal.
Ja, vielleicht ist es mir jetzt eher egal. Ja, wahrscheinlich.
Also ich habe lange dieses Thema gehabt. Vielleicht ist es auch so was Ähnliches, was du meinst mit, weil man als junge Frau, ne?
Ja,
also
voll.
Überhaupt, oder jung sein sowieso. Und du hast ja keine Ahnung vom Leben sozusagen, auch wenn du 30 bist.
Genau.
Und das ist ja, mit 40 ist es dir dann einfach wurscht, glaube ich.
Ja,
und dann bist
du
halt auch nicht mehr jung, leider.
Nee, genau. Und manchmal denke ich mir auch sowas wie, Mensch, ich habe 3 Kinder geboren. Ja, da habe ich ja schon echt was geschafft. Also und so die normalen Herausforderungen des Alltags zu meistern. Also
Ich musste gerade an ein Meme denken.
Ja.
Das ist so eine, ich glaube, es ist ein Transvestit, aber mit einer Handtasche. Der rennt durch ein Kaufhaus und schubst Leute zur Seite und sagt, Lasst mich durch, ich bin eine Mutter.
Ja.
Genau. Keiner kann uns stoppen.
Genau, so ist es.
Wenn du den HörerInnen einen Gedanken mitgeben könntest, der dich gerade begleitet, welcher wäre das?
Ja, das ist jetzt ein Gedanke, der ganz viel bei mir mitgeschwungen ist, jetzt auch bei dieser Buchrecherche, und zwar einfach, hör auf dein Bauchgefühl. Das ist so wichtig, lass dir das nicht absprechen, deine Intuition ist meistens oder eigentlich immer die richtige. Ja.
Sehr schön, danke schön. Das waren deine 7 Fragen. Und wir haben ja schon ein paar andere mit beantwortet. Mhm. Wir waren ja zwischendurch auch schon mal bei Toxic Tantra und bei dieser, dass ihr im Buch was anderes gemacht habt, auch als dann im Serial Podcast.
Ja.
Ich würde gern dahin nochmal kurz zurückgehen und von dir wissen, was habt ihr in all dieser Zeit, also du hast vorhin gesagt, erste Meldung kam ja 23 und ihr wart noch Ende 25 auf Lesereise. Im Oktober 25 ist das Buch erschienen. Was hast du gelernt, was du vorher nicht gewusst hast?
Ich wusste vorher tatsächlich nicht, dass es eigentlich jedem Menschen passieren kann, an einem bestimmten Punkt im Leben, dass er oder sie manipuliert wird. Und zwar so stark, dass man bereit dazu ist, Dinge zu tun, die man sich nie erträumt hätte. Also ja, ich komme da immer wieder zurück eben auf die Geschichte, dass eben Frauen erst einfach nur Yoga gemacht haben, dann wurden so ganz langsam, Schritt für Schritt, wurden die Hemmschwellen herabgesetzt. Ist ja dann auch so eine Art Gruppenzwang. Alle machen es, jetzt sei mal nicht so verklemmt. Und irgendwann vertraut man dann eben seinem eigenen Bauchgefühl auch nicht mehr. Und das war für mich das Krasseste eigentlich, dass das wirklich gehen kann, dass Menschen so manipuliert werden.
Du hast gesagt, gerade irgendwann könnte das jedem im Leben passieren. Was habt ihr rausgefunden? Was sind das so für Punkte, an denen man stehen muss? In welchen verletzlichen Momenten? Weil ich vermute mal, es muss so ein Einfallstor sein, wo du ein bisschen verletzlich bist und ein Bedürfnis hast, ne, was unerfüllt ist.
Ja, ganz genau richtig. Also, um jetzt wieder bei dem Beispiel von der Yogaschule zu bleiben, wir waren ja da auch in der Probestunde zum Beispiel. Und ja, da ging es dann eben auch darum, so hey, wenn du bei uns bist, kannst du da eigentlich dein ganzes Leben verbessern. Und zwar nicht nur in deinem Beruf, also darum ging es auch, das war auch so wie so eine Art Coaching, haben wir da mitbekommen. Natürlich deinen Körper kannst du verbessern. Du kannst aber auch dein Sexleben verbessern, eben indem du bei uns Tantra-Kurse belegst. Und gerade das zum Beispiel, ja, war für viele ein ganz wichtiger Punkt. Also ich erinnere mich jetzt da gerade ganz konkret an das allererste Gespräch mit der ersten Hörerin, die eben so mit Anfang 20 da rein ist und die hat uns erzählt so, hey, ich hatte einfach noch nie ein erfülltes Sexleben. Und dann erzählt mir da jemand, lerne hier bei uns, wir wissen's, wir haben die Wahrheit. Und dann dachte sie sich halt so, ja, hey, vielleicht ist ja was dran. Mache ich das doch mal. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Oder eben, ja, schlichtweg Einsamkeit. Also wir haben auch mit Frauen und auch Männern gesprochen. Die haben sich einsam gefühlt. Ich denke jetzt da gerade an den Mann, den wir in unserem Buch porträtiert haben. Der war halt an dem Punkt in seinem Leben, der hatte gerade beruflich große Probleme. Er war in Trennung. Hat allein gelebt in einer Einzimmerwohnung. Irgendwie haben ihn auch so dieses, ja, wir gehen saufen, wir kiffen mit seinen Freunden, das hat ihn einfach nicht mehr erfüllt. Naja, und dann war da eben jemand, eine Person, die ihm wichtig war, die gesagt hat, komm doch mal vorbei in der Yogaschule und zack, war er drin.
Also Gemeinschaft, Sinn oder eigene persönliche Bedürfnisse.
Genau, ja.
So ein bisschen, ne?
Ja, und erstmal ist es ja auch harmlos. Es sagt ja niemand, ach cool, ich gehe jetzt in eine Sekte, ne? Sondern du denkst ja, du schließt dich jetzt halt einer ganz tollen, ganz besonderen Gemeinschaft an.
Und ihr habt in eurem Buch Green Flags und ihr habt auch Red Flags. Und was würdest du sagen, was sind die Red Flags? Wenn man dann, also man möchte das alles und es kann ja sein, dass einem jemand das geben kann, ne? Vielleicht läuft's ja gut, aber wo würdest du sagen, okay, das ist ein eindeutiges Zeichen? Das läuft nicht mehr gut. Und die werden dein Bauchgefühl ausschalten.
Da würde ich gleich mal sagen, also es sind nie einzelne Punkte. sondern es müssen immer mehrere sein. Und entscheidend ist natürlich auch, dass du selbst als Person einfach merkst, so, hey, Moment mal, hier stimmt was nicht. Ja, also ich muss gleich dazu sagen, wir haben auch mit Menschen geredet, die waren in genau dieser Yogaschule und haben gesagt, so, hey, ich habe da meinen Yogakurs gemacht, mehr nicht. Und ich fand's gut und interessant und fertig. Das gibt's auch. Aber zum Thema Red Flags. Also oft geht's eben los mit Lovebombing. Also das heißt, du wirst eben übermäßig willkommen geheißen. Also du bist was ganz Besonderes. Es ist was ganz Besonderes, dass gerade du jetzt diese Yogaschule gefunden hast. Dann wird eben häufig auch gefragt, so, möchtest du nicht Karma-Yoga machen zum Beispiel? Also irgendeine Form von ehrenamtlicher Arbeit. Aber eben verknüpft mit dem Versprechen, dass du, also das gibt's in verschiedenen Bereichen, also dein Karma verbrennen kannst, dass du eben spirituell dadurch weiterkommst und so weiter. Das ist eben alles miteinander verknüpft. Oftmals ist es eben auch so ein Gefühl, wir gegen den Rest der Welt, also wir haben die Wahrheit, die da draußen wissen es nicht. Also in der Yogaschule war es auch oder ist es auch so, dass eben dann von dämonischen Einflüssen gesprochen wird und dort in der Yogaschule natürlich, die sind die Guten, klar. Genau, also so dieser Absolutheitsanspruch ist auf jeden Fall eine Red Flag. Wenn du auch anfängst, langsam zum Beispiel dich von deinem Umfeld zu entfernen, weil die eben, wie dir gesagt wird, spirituell nicht so mit dir auf einer Ebene sind. Das sind auf jeden Fall alles Red Flags. Wenn es eine Guru-Figur gibt, die unhinterfragbar ist, die, ja, zum Beispiel jetzt in der Yogaschule, die haben ja dem Guru quasi magische Kräfte zugeschrieben. Der wurde so verehrt, also wie Gott gleich. Und deshalb ist es ja so eine Ehre, und so ein einmaliges Event im Leben, wenn du es eben schaffst, da zu dieser sogenannten Initiation eingeladen zu werden. Also diese tantrische Einweihung, die eben viele, mit denen wir gesprochen haben, im Nachhinein dann als Missbrauch empfunden haben.
Und dieser Guru ist auch angeklagt. Der steht noch nicht vor Gericht, aber sitzt genau. Seit 2 Jahren in U-Haft, ne?
Richtig, genau. Also Anklage wurde noch nicht erhoben, aber es sind eben ganz schwere Tatvorwürfe von der Staatsanwaltschaft in Paris, also Vergewaltigung, Entführung in einer organisierten Bande, dann Menschenhandel und Vertrauensmissbrauch. Also das letzte ist ein Straftatbestand, den gibt's in Deutschland gar nicht. Also du kannst zwar das alles anzeigen bei der Polizei, aber die würden dann sagen, ja, Manipulation oder sowas, das ist keine Straftat in Deutschland.
Das war wahrscheinlich dann auch neu für euch, dass ihr das gelernt habt. Fandet ihr das plausibel, dass es das nicht gibt?
Ich kann das verstehen, sozusagen die Pros, aber auch die Kontras, ja. Ich hatte interessanterweise erst letzte Woche ein Interview mit einem Kommissar in München, der sich speziell kümmert um Okkultismus und eben ja so toxische Gruppierungen und sowas, ja. Und der hat mir erzählt, dass die allerwenigsten letztendlich Anzeige erstatten. Nicht nur, weil es einfach keine Straftatbestände gibt, sondern das viel größere Problem ist diese emotionale Abhängigkeit noch. Also die fühlen sich eben doch noch irgendwo loyal mit ihrer Gruppe, selbst wenn sie ausgestiegen sind. Oder mit der Führungspersönlichkeit, mit dem Guru, haben eben Angst vor Repressalien. Auch das ist natürlich eine Red Flag, ja. Also wenn eben mit Belohnung und Bestrafung sozusagen gearbeitet wird, dann bist du da natürlich auch in der Manipulation drin.
Genau. Und wenn die Bestrafung auch nur eine angedrohte in der Zukunft ist, wie wenn du das und das machst, dann gehörst du nicht mehr dazu, ne?
Ja, genau. Die Bestrafung ist ja dann zum Beispiel der Ausschluss zum Beispiel aus bestimmten Gruppen. Also nur um dir nochmal eine Idee zu geben, wie eben diese Manipulation auch funktioniert. In der Yogaschule zum Beispiel war es eben so, das haben uns wirklich viele berichtet, sie sollten ein Bikini-Foto oder ein Foto von sich in Unterwäsche einreichen, um zum Beispiel am Yoga-Camp teilzunehmen. Würdest du natürlich im ersten Moment sagen, so, hä, mach ich nicht? Und warum überhaupt? Ja, dann, es hieß eben, dieses Foto geht dann an unseren besonderen spirituellen Lehrer. Ja, und der kann dann die Aura lesen. Und auch die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, die haben auch also im ersten Moment gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber dann machen es eben alle. Dann wird dir gesagt, so, naja, jetzt ist doch nichts dabei. Wir machen das alle. Und
Ja, und vor allem die Versprechung, dass du gesagt bekommst, was in deiner Aura steht, ne? Das ist natürlich auch.
Ja, und genau. Und dann viele haben dann auch Angst, was zu verpassen. Ah ja, das, jetzt fällt mir auch noch eine Red Flag ein. Secrets, Geheimnisse. Das war auch sofort, also als wir auch in der Probestunde waren, so Attention, Secret Information stand da dann auch so in dem Unterrichtsmaterial. Und das kannst du halt nur herausfinden, wenn du weitermachst. Und das führt dann dazu, dass eben einige dann hooked sind und sagen, ja gut, wenn ich jetzt das und das nicht mache, dann komme ich eben nicht weiter auf meinem spirituellen Weg, auf meiner Transformation. Und so werden eben Schritt für Schritt dann doch die Schwellen herabgesetzt und sie machen Sachen, die sie eigentlich gar nicht wollten.
Ich fand es so interessant, wie du das gerade erzählt hast alles, weil ich musste so an die Heldenreise denken. Ne, das ist so ein, wenn das beginnt mit dem Lovebombing und auf einmal bist du in, du bist die Auserwählte oder genau, der Auserwählte und du kannst den Heiligen Gral finden, wenn du Aufgaben meisterst und du bekommst so Verbündete an die Seite gestellt und wir werden dir helfen, eine Gruppe, ne? Aber wir sind so eine Gruppe von Menschen, die sich auch gegen die Außenwelt ein bisschen abschotten müssen, also das Zuhause verlassen müssen, wegziehen, das steckt ja an so vielen Geschichten drin.
Total.
Deswegen ist einfach, Sekten haben ein gutes Storytelling, könnte man sagen.
Ne? Ja, ja, genau. Also ja, unser Gesprächspartner fürs Buch, der junge Mann, hat zum Beispiel gesagt, er hat das Gefühl, er kommt jetzt an eine Zauberschule und den Guru hat er sich vorgestellt wie Dumbledore. Also ja, und dem muss er einen Brief schreiben und so. Also es ist ja, um aufgenommen zu werden. Also es ist ja eben alles so geheimnisvoll und spannend erstmal und besonderes Wissen, geheimes Wissen.
Es berührt diese andere unbewusste Welt, ne, die für viele natürlich auch ein Thema ist.
Ja.
Ja. Eigentlich eine bezaubernde menschliche Eigenschaft, aber in dem Fall, und jetzt verstehe ich auch noch besser, wieso Menschen dann nicht so da raus können, weil sie sollen ja eigentlich Heldin ihrer eigenen Geschichte werden. Es wirkt so, als hätten sie sich letztlich auf dieses Abenteuer freiwillig begeben oder haben sie auch auf eine Art, ne? Aber durch diese Manipulation eben.
Ja. Ja, es ist freiwillig und deshalb, also freiwillig in Anführungszeichen, aber deshalb haben eben auch viele im Nachhinein gesagt, so hey, ich hätte ja gar nichts anzeigen können, ich habe ja jeden Schritt freiwillig gemacht, aber halt manipuliert.
Kommen wir zu eurem anderen letzten Serial-Podcast, der Dark Dhamma heißt und in einer buddhistischen Meditationsschule spielt. Da wird meditiert nach Guenka und ich kenne tatsächlich auch Leute, die das gemacht haben. Und die eine Person fand es super, die andere ist tatsächlich nicht gut damit zurechtgekommen. Aber die haben das beide überwunden sozusagen. Ne? Also das ist jetzt was, da wird meditiert nach Anleitung und da wird dann immer so eine Stimme abgespielt vom Band. Und als ich den Podcast gehört habe, habe ich gedacht, oh wie absurd, die Vorstellung, dass tatsächlich nur diese eine Person ja auch etwas sagen darf und es darf nicht verändert werden. Also es hat mich dann so ein bisschen an die wörtliche Auslegung der Bibel erinnert, ne? Also es gibt keine Weiterentwicklung und es gibt eine Blaupause, die für alle passen muss. Und es gibt einen Weg und davon darf nicht abgewichen werden. Es ist ein bisschen in gewisser Weise, da gibt es auch Regeln und du musst dich an die halten und du bist in einer Gemeinschaft und du bekommst eine Weiterentwicklung versprochen, wenn du durchhältst. Also es gibt Ähnlichkeiten zu Toxic Tantra, aber es gibt auch, ist es wiederum auch ganz anders. Wie würdest du es beschreiben? Was ist der Unterschied? Was ist das Gleiche?
Tatsächlich haben wir uns am Anfang, waren wir auch skeptisch, passt es überhaupt in das Format Seelenfänger? Weil wir eben zuerst auch dachten, na ja, das sind ja 10-Tageskurse, muss man dazu sagen. 10 Tage aber unter extrem krassen Regeln und zwar eben die Teilnehmenden untereinander. Also da machen dann bei den Kursen so um die 120 Leute mit, die sprechen nicht miteinander, die kommunizieren auch nicht, also die sollen sich nicht mal in die Augen schauen oder irgendwie Handbewegungen machen, so nach dem Motto, kannst du mir mal das Salz reichen beim Mittagessen, ja? Nichts. Und das ist ja ein krasser Einschnitt eigentlich ins Menschsein, wenn du nicht kommunizieren darfst. Also das schon mal vorab. Aber eben 10 Tage und dann ist es abgeschlossen. Wir haben uns das dann aber angeschaut, haben mit insgesamt einen Dutzend oder sogar ein bisschen mehr Leuten gesprochen, die diese Kurse eben gemacht haben und haben festgestellt, krass, das ist wie im Kurzformat kannst du da Dingen begegnen, die dir eben in toxischen Gruppen auch begegnen. Wie zum Beispiel, du hast es vorhin genannt, dieses Abspielen vom Band, dieser Absolutheitsanspruch von einer Führungsperson. Also es hat eben einer so ausgedrückt, du kriegst da eben diese Stimme aus dem Lautsprecher und du hast dem Folge zu leisten. Und es ist es gibt keine Regeländerung oder Diskussion, natürlich schon mal gleich gar nicht. Und wir haben auch mit den Meditationslehrern gesprochen, die sich Assistant Teacher nennen und Assistant deshalb, weil der eigentliche Lehrer kann ja nur Guenka sein. Und die Lehre darf nicht verwässert werden, indem man jetzt da was hinzufügt oder weglässt oder so. Es muss immer die reine Lehre sein. Also das sind tatsächlich Red Flags. Dann diese Isolation von der Außenwelt. Du bist ja komplett abgeschottet. Du gibst dein Handy ab. Das heißt auch, du hast dann auch kein Korrektiv. Also wenn es dir schlecht geht, kannst du jetzt nicht einfach mal schnell Mama anrufen und sagen, hey, ich glaube, ich pack das hier nicht oder so. Und das waren eben alles so Punkte, wo uns klar wurde, krass, sie sind auf jeden Fall problematische Merkmale. Und wir haben dann auch festgestellt, dass es eben einzelne Menschen gibt oder ja eine Reihe von Menschen, die wir auch persönlich kennengelernt haben, die richtig in dieses Vipassana-Land abtauchen, ja, die dann zum Beispiel für ein halbes Jahr dort mitarbeiten ehrenamtlich und dann Kurs an Kurs an Kurs machen und eben komplett in dieser Welt versinken. Und da findet schon auch sowas statt, so eine, ja, so eben so eine Abschottung. So wir hier drinnen auf dem Weg zu so einer Art Erleuchtung und die da draußen haben eben keine Ahnung. Also jetzt platt gesagt. Mhm.
Und das Interessante war, die Person, die da ja länger war in eurem Serial-Podcast, die hat dann als am schönsten beschrieben die Gemeinschaft und dass man in der Küche zusammen lachen durfte, oder? Ja. Da durfte man dann ja reden.
Genau, genau. Ja, das war eben jemand, der gesagt hat, er hat sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht. Also uns geht es ja auch nicht darum zu sagen, meditieren ist schlecht oder auch selbst diese langen Meditationen können für manche Menschen eine Bereicherung sein. Was halt wir als problematisch festgestellt haben, ist, dass wir mit einer ganzen Reihe von Menschen geredet haben, die eben meditiert haben und ihnen ging es psychisch schon nicht gut. Und sie wurden aber dazu animiert, weiter zu meditieren. Eben weil das Ziel ist, du sollst es eben durchziehen. Also angefangen hat ja unsere Recherche mit einem jungen Ehepaar und für die ist ja dieses Meditationsseminar ist wirklich ein richtiger Horrortrip geworden. Und der Mann hat, ja, eine ganz, ich erzähle es jetzt mal noch nicht ganz, weil vielleicht hört man sich einfach mal an, aber der hat eine ganz, ganz schwere psychische Erkrankung bekommen. Und es ist sehr, sehr gefährlich geworden für ihn und auch für seine Frau.
Ihr habt zu beiden einen Haufen Leserpost bekommen, zu beiden Podcasts und jetzt natürlich auch Erfahrungen gesammelt mit dem Buch. Und ich vermute, dass es beides Themen sind, die polarisieren. Also entweder man findet das wahnsinnig spannend oder die Leute schimpfen über euch. Oder gibt's auch was dazwischen? Ich weiß nicht, aber ich vermute mal, die Pole sind eher vertreten im Feedback.
Ja, also bei Toxic Tantra gab's tatsächlich so ein paar Männer. Ich muss sagen, es waren ausschließlich Männer, die halt sowas geschrieben haben, so nach dem Motto, ich bin ja Vater von drei Töchtern und habe denen immer gesagt, Hirn einschalten. Also wenn man doch nicht mit einem alten Sack schlafen will, dann macht man es halt einfach nicht. Ja, also die halt einfach gesagt haben, so, wie kann man nur so blöd sein? Sowas kam. Wir wurden aber nicht für unsere Arbeit an sich kritisiert. Also, dass das irgendwie eine große Recherche ist, das wurde so wahrgenommen. Und ich glaube auch, dass wir natürlich dadurch, dass das jetzt wirklich ein Kriminalfall ist und dass es ganz, ganz große Ermittlungen auch gibt, eben von der Staatsanwaltschaft in Paris, das ist natürlich dann immer noch mal was anderes. Genau, und wir haben wirklich viele, viele Zuschriften bekommen von Menschen, die uns geschrieben haben, krass, ich bin auch manipuliert worden. Also ganz unterschiedlich, in der toxischen Beziehung, im Sportverein, am Arbeitsplatz, in einer anderen Gruppierung. Also sowas haben wir wirklich extrem viel bekommen. Genau, und bei Dark Dama war es so, dass wir tatsächlich sogar noch mehr Zuschriften bekommen haben. Einerseits von Leuten, die zum Beispiel gesagt haben, krass, mir ging es auch so. Ich hatte auch so Sekten-Vibes, nenne ich es jetzt mal. Also es ist keine Sekte und sie sagen auch eben ganz klar, wir sind keine Sekte und wir wollen sogar das Gegenteil. Also wir wollen, dass eben Menschen sich frei fühlen und so weiter. Und auch die Argumentation von dem deutschen Vipassana-Verein war eben dann auch so, ja, wir sollen doch selber mal einen 10-Tages-Kurs machen. das haben uns auch wirklich viele Leute geschrieben. So, hey, wie könnt ihr darüber urteilen? Ihr habt ja selber gar keinen 10-Tages-Kurs gemacht. Wir haben uns aus mehreren Gründen dagegen entschieden. Also wir haben nur eine Schnuppermeditation gemacht. Aber es ist ja jetzt auch nicht üblich im Journalismus, dass man alles, worüber man berichtet, selber macht. Also wir waren ja jetzt auch zum Beispiel nicht beim Guru, ja, jetzt von der Yogaschule. Genau, und auch da haben wir nur die kostenlosen Schnupperkurse mitgemacht. Das hat uns niemand vorgeworfen. Naja, auf jeden Fall, also es kam doch sehr viel Kritik. Also die Vipassana hat eben sehr, sehr viele Fans. Und es hat eben ja vielen nicht gefallen, dass sie jetzt zum Beispiel gesagt haben, ja, das war ja nur negativ, wir hätten mit niemandem gesprochen, dem es gefallen hat, was gar nicht stimmt, weil wir waren zum Beispiel beim Tag der offenen Tür, über den wir ganz ausführlich in der dritten Folge reden, und da haben wir allein 4 Menschen, die wirklich begeistert davon erzählen, wie es ihr Leben verbessert hat. Ja, was auch häufiger kam, war, das kann ich aber verstehen, dass, also wir haben zwar immer gesagt, Vipassana nach Goenka, aber es kam dann eben auch von mehreren, die gesagt haben, so, hey, es gibt noch andere Vipassana-Kurse, wir machen es besser, so in der Richtung.
Ja, es ging jetzt aber um diese spezifische und diese, du hattest vorhin gesagt, die konnten dann auch nicht währenddessen irgendjemand anrufen als Korrektiv. Die konnten sogar gar nicht, wie es ja, ich das glaube, wie das ist in Meditationsschulen. Eigentlich kannst du ja mit Lehrern eben reden zwischendurch oder Lehrerinnen. Und das konnten die Leute im Prinzip auch nicht, weil diese Assistenzlehrer in eurer Geschichte ja gar nichts sagen dürfen, außer das, was vorgegeben ist. Nämlich, mach weiter, ne? Also die haben ja auch ein Skript bekommen. Die dürfen individuell gar nicht auf die Menschen eingehen.
Nee, genau. Also natürlich sagen sie offiziell, wenn es Probleme gibt, dann gehen wir da drauf ein und dann kann es schon auch mal zu einem längeren Gespräch kommen. Wie zum Beispiel bei einem Fall, da ist wirklich so ein krasser Zusammenbruch passiert von einem Teilnehmer und der hat geschrien, als würde er gleich sterben, und die Leute sind in Weinen ausgebrochen in der Meditationshalle. Es wurde aber trotzdem weiter meditiert danach und eben auch nicht das Schweigen gebrochen. Aber mit diesem speziellen Teilnehmer haben sie dann eben schon, also nach eigenen Angaben, so 30 Minuten geredet. Ja, das gibt's dann in speziellen Fällen schon. Es gibt so ganz kurze Slots, dass man dann über die Meditationstechnik redet. Aber es soll eben keine tiefergehenden Gespräche sein. Und das wäre aber was, was viele gebraucht hätten, weil das Problem ist, so haben uns das eben Meditationsexperten auch erklärt, dass du sonst in so eine Schraube reinkommen kannst, und die Ängste sich immer weiter hochschrauben, bis es eben auch zu einer Psychose zum Beispiel kommen kann. Und Wahnvorstellungen.
Und ich finde, das leistet ihr. Ihr sagt, gut, was musst du bedenken, wenn du so etwas machst? Und ne, ab wann ist es für dich gut und wann nicht mehr?
Ja.
Und das, genau. Also deswegen finde ich, ihr zeigt das gut auf. Und ich finde auch, man muss nicht immer alles selbst machen, sondern ihr klärt ja auf über Risiken, die da entstanden sind, weil ihr Menschen getroffen habt, denen es damit nicht gut ging. So, das heißt, ihr habt zwei Verantwortungen. Ne? Ihr habt Verantwortung als Journalistin, nicht wie Coaches oder die Staatsanwaltschaft Dinge aufzuarbeiten mit den Leuten oder für die Öffentlichkeit, aber ihr wollt eine gute Geschichte erzählen und ihr habt gleichzeitig Verantwortung für die Protagonistin. Diese Spannung, wie erlebst du die? Und hast du auch schon Momente gehabt, wo du dich gefragt hast, oh Gott, kann ich das überhaupt veröffentlichen?
Ja, das kommt ganz oft vor, vor allem am Anfang, dass ich das eben ständig überprüfe, gibt es überhaupt eine Chance, dass wir das veröffentlichen können. Und zum Thema, wir sind keine Coaches, tatsächlich ist es so, wenn man eben mit Sektenaussteigerinnen zu tun hat, ich sage jetzt die weibliche Form, weil das meiste sind tatsächlich Frauen, die sich an uns wenden, dann erzählen die ja eine sehr, sehr persönliche Geschichte, oft mit auch sogar mit intimen Details. Und deshalb müssen wir da eben auch immer klar machen, also das sehe ich eben auch als meine Verantwortung, dass man auch diesen Personen eben klar macht, ich bin eben kein Coach, ich bin auch keine Freundin, sondern ich bin Journalistin. Das und das sind meine Möglichkeiten. Also ich kann dir eine Plattform bieten, sozusagen deine Geschichte zu erzählen. Aber ja, ich kann keine Lebenshilfe bieten und dich coachen oder zum Beispiel spätabends für dich erreichbar sein und solche Sachen. Und ich bin eben auch keine Ermittlungsbehörde. Wobei ich da ehrlich gesagt also auch ganz froh drum bin, weil da erinnere ich mich zum Beispiel an ein Gespräch mit einer Staatsanwältin, was ich mal hatte. Da ging es um eine ganz andere Recherche, eben ein großer Kriminalfall. Und die hat eben zu mir gesagt, ach Frau Hafanek, Sie haben es gut. Also wir saßen eben beide sozusagen vor dem gleichen Recherchepuzzle. Und sie hat eben gesagt, so ja, Sie haben es gut, weil Sie müssen jetzt da keine Straftatbestände draus formulieren. Tatsächlich tut man sich da teilweise leichter, weil wir können eben sagen, ja, ich berichte über Machtmissbrauch und Manipulation und das ist, sind ja keine Straftaten. Aber es ist trotzdem relevant, darüber zu berichten.
Und du hattest mir gesagt, dass ihr entscheidet im Rechercheteam, ihr macht eine Geschichte, wenn es etwas, also die Staatsanwaltschaft müsste ja auch einzelne kriminelle Fälle denen nachgehen, aber ihr macht eine Veröffentlichung oder überlegt auch, also Seelenfänger ja auch, wenn es systematisch ist.
Ja.
Also wenn eine Mehrheit von Menschen etwas damit zu tun hat. Das heißt, es interessiert dann auch die Öffentlichkeit, weil potenziell das Risiko ist, dass mehr Menschen von etwas betroffen sein können.
Genau, also da haben wir eben dann so Relevanzkriterien, ja. Manchmal ist es aber auch so, dass vielleicht die Geschichte klein erscheint, also ne, dass man sagt, das könnte so ein Einzelfall sein oder die Gruppierung ist eher klein, aber dann schauen wir eben, ob das Pars pro Toto stehen kann, also ob es mehrere ähnliche Gruppierungen geben kann, weil das haben wir jetzt eben auch festgestellt, weil also wir haben ja ein Seelenfänger-E-Mail-Postfach, wo eben wirklich viele E-Mails reinkommen und ganz viel sind so, also ich nenne es jetzt mal Wohnzimmer-Gurus, ja. Also das kleine Gruppen, von denen du noch nie gehört hast. Also klar, Scientology oder sowas, das kennt man, aber irgendwelche Schamaninnen oder so, die, sage ich jetzt mal, Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und sie manipulieren, stundenlang kostenlos für sie zu arbeiten. Also das macht einen großen Teil aus auf diesem spirituellen Markt. Und deshalb, also vielleicht so viel kann ich schon mal verraten, die nächste Gruppe, die wir uns anschauen werden, ist tatsächlich eine kleinere. Also jetzt Vipassana ist ja Teil einer weltweiten Bewegung. Also die haben ja 400 Standorte weltweit. Richtig, richtig groß. Und jetzt das nächste Mal wird es eine kleine Gruppe.
Eine kleine deutsche Gruppe, oder? Eine
kleine deutsche Gruppe, die aber viele, viele Merkmale erfüllt, die eben auch in anderen kleinen Gruppen vorkommen können.
Wenn als Journalistin, finde ich, bekommen wir auch oft, und wir erzählen in Social Media noch viel kürzere Geschichten. Deswegen, da denke ich manchmal, ja, okay, klar, ist halt Social Media. Ihr habt ein langes Format, aber auch dann vermute ich, dass Leute sagen, ihr habt nicht alles erzählt. Also die Vipassana-Leute haben gesagt, hey, ihr habt nicht erzählt, dass es auch was Gutes gibt. Das heißt, es gibt immer ein nicht genug für manche Leute.
Ja.
Aber ihr müsst irgendwann sagen, jetzt weiß ich genug, um die Geschichte zu erzählen. Also auch wenn sie nie vollständig sein kann.
Nee. So. Ich glaube keine Doktorarbeit, ne? Das
genau.
Hätten auch viele gerne, dass wir stärker auf verschiedene buddhistische Strömungen zum Beispiel eingehen und das stärker einordnen. Aber das ist ja nicht unser Anspruch.
Nee, das wäre dann ein Wissenspodcast über buddhistische Strömungen wahrscheinlich, ne?
Genau.
Wann wisst ihr, dass es genug ist, um die Geschichte zu erzählen? Gibt es so einen Punkt, wo ihr dann immer merkt, okay, jetzt ist die kritische Masse, jetzt haben wir sie, jetzt können wir erzählen?
Also oft ist es so, dass ich feststelle, okay, das weiß ich einfach schon oder jetzt doppelt sich's. Also wenn mir Leute wirklich jetzt immer wieder das Gleiche erzählen. Also natürlich sprechen wir auch mit mehreren Experten und Expertinnen und wenn wir eben da das Gefühl haben, so jetzt, das wissen wir alles schon und genauso auch bei den Betroffenen. Wir müssen natürlich, je schwerer die Vorwürfe sind, desto mehr Menschen brauchen wir und desto mehr Belege brauchen wir. Und da gibt's dann eigentlich immer auch ein Gespräch mit unserer Hausjuristin. Da haben wir eben das Glück beim Bayerischen Rundfunk, dass wir da eine relativ enge Zusammenarbeit auch haben. Und wenn sie sagt, okay, für die Schwere der Vorwürfe wäre das jetzt erstmal ausreichend, was ihr da vorlegen könnt, dann sagen wir, okay, jetzt geht's los. Aber es geht auch oft ineinander über. Also wir machen dann ein Storyboard an einem bestimmten Teil der Geschichte. Da sind wir noch nicht fertig mit der Recherche, aber auch einfach, um uns klar zu werden, wie viele Folgen werden das und was werden wir da ungefähr drin erzählen.
Ja,
ja. Und da hangeln wir uns dann dran. Und natürlich ist, also auch innerhalb der Recherchen gibt's immer Sachen, die wir dann nicht veröffentlichen. Zum Beispiel, weil wir es einfach nicht belegen können.
ihr habt eine Verantwortung, besonders bei investigativen Journalistinnen, für Institutionen und für Täterinnen und für Hörerinnen ist aber diese Verantwortung der Veröffentlichung und die ihr da ausführt, das ist manchmal sehr schmerzhaft, ne? Also das, wenn die konfrontiert werden. Und wir haben jetzt über die Betroffenen geredet, die, ich nenne sie jetzt Opfer oder Betroffene, ne? Oder manche nennen sich dann ja auch Überlebende bei sexualisierter Gewalt, wenn das länger andauert. Wie ist das auf der anderen Seite? Das sind ja auch Menschen, die dieses System gestalten. Was hast du über die gelernt, über deren Psyche?
Ja, das war total spannend. Ich muss da jetzt sofort dran denken an unser Kapitel, das haben wir genannt Konfrontation im Buch. Da haben wir nämlich eine Frau vor Ort besucht, von der uns eben mehrere Frauen gesagt hat, die hat mich rekrutiert für einen Besuch beim Yoga-Guru. Ja, also die hat mich angesprochen oder sogar begleitet, um eben da an den geheimen Ort zu gehen und den Guru zu treffen. Es war so, also ich muss vielleicht noch kurz zum Hintergrund sagen, es gibt ja eben einen deutschen Yoga-Verein und die haben uns aber nie ein Interview gegeben. Also wir haben das wirklich über Monate immer wieder versucht, schriftlich, telefonisch und so weiter, dass wir wirklich deren Position bekommen. Es wurde uns aber verweigert, also wir haben nur so schriftliche Antworten bekommen und auf Nachfragen dann meistens gar keine Antwort mehr. Und deshalb haben wir uns eben erhofft, auch von dem Gespräch, dass wir einfach besser verstehen, ja, was sind die Beweggründe. Es ist so, dass sie, also es war extrem aufschlussreich, aber sie wollte nicht, dass wir den Wortlaut veröffentlichen von diesem einstündigen Gespräch. Ich kann aber allgemein sagen, dass ich damit rausgegangen bin, so mit dem Gefühl, okay, diese Frau ist natürlich selber in meiner Wahrnehmung halt selber manipuliert und lebt quasi mit zwei Wahrheiten. Weil es ist ja natürlich auch schwierig, nach einer langen Zeit zu sagen, ah ja, nee, es war doch nicht richtig. Also so sind ja wir Menschen gestrickt, wenn wir uns einmal für was entschieden haben, also zum Beispiel in so einer Gruppe anzugehören und den Regeln zu folgen, das ist echt schwierig dann zu sagen, ah nee, das war alles falsch. Deshalb, ja, ist wie mit zwei Wahrheiten leben.
Da gibt's einen psychologischen Begriff für, ne? Wie heißt der nochmal?
Genau, also wenn, es kann eben zu einer kognitiven Dissonanz kommen, also das ist dann eben so ein Druckgefühl, wo du eigentlich dann schon merkst, hier stimmt
das
was
nicht. Das passt
nicht,
das wäre jetzt die Betroffenen das, und die anderen wäre diese Ausgleichshandlung oder wie
genau,
das,
und das
hast.
Krasse ist, wenn eben dieses Druckgefühl so stark wird, dass es dann zu Ausgleichshandlungen kommen kann und diese Ausgleichshandlungen sind dann sowas wie, ja, noch mehr meditieren zum Beispiel, noch mehr Karma-Yoga, also diese ehrenamtliche Arbeit oder eben sogar nochmal einen Besuch beim Guru, weil anscheinend habe ich es noch nicht verstanden. Also alle schwärmen davon, alle sagen, das ist das spirituelle Ereignis. Ich habe es noch nicht gespürt, da muss ich offensichtlich nochmal hin. Das ist wirklich sehr komplex.
Ja, ich musste gerade an Zellen denken, die versuchen, ein Organ zu formen. Und wissen, wenn ich da rausgehe, dann funktioniert das Organ nicht mehr. Ne? Irgendwie muss das so sein in Institutionen oder in solchen Gruppen, dass man so stark wahrscheinlich das Gefühl vermittelt bekommt, du bist ein Teil, der das Ganze am Funktionieren hält. Und man hat eine große Verantwortung dann auch.
Ja.
Auch wenn man spürt, ist nicht eigentlich nicht richtig. Und dann ist die Ausgleichshandlung, jetzt gehöre ich dazu. Ich habe schon so viel dafür getan. Ich werde das weitermachen. Ich will dazugehören. Und auch alle anderen müssen auf Linie gebracht werden. Ne? Also das, den Begriff der passiven Konformität hatte ich auch von dir gelernt, glaube ich. Was war das doch nochmal?
Ich glaube, die passive Konformität hattest du genannt. Also
ach,
das,
komm.
Ja, doch wirklich. Wirklich, wirklich. Also du hast es jetzt eigentlich schon perfekt zusammengefasst, würde ich sagen.
Na gut, dann bleiben wir dabei und dann würde ich jetzt noch eine Frage stellen und danach unsere zwei Standardfragen. Und die eine Frage betrifft all das, worüber wir gerade gesprochen haben. Menschen haben verschiedene Perspektiven, das ist immer klar, Allgemeinsatz. Ne? Dann gibt es den Anspruch der einen Wahrheit, den diese Sekten für sich beanspruchen. Aber wenn wir sagen, es gibt verschiedene Perspektiven, wissen wir als aufgeklärte Menschen oder empfinden es auch so, es muss auch verschiedene Wahrheiten geben. Ne? Weil wir sind kein totes System, keine Waschmaschine, funktioniert oder funktioniert nicht, sondern Dinge funktionieren für Menschen sehr unterschiedlich und es gibt immer unterschiedliche Lösungen für Dinge. Ja. Wenn es dynamische Systeme sind, was hast du jetzt, wenn du so auf deine bisherigen Projekte schaust, die jetzt, du bist schon 10 Jahre in diesem Investigativteam. Was hast du über die Wahrheit gelernt?
Die Wahrheit. Also zum einen habe ich gelernt, dass es, also jetzt bei meinen Recherchen, oftmals so ein bisschen, dass ich buddeln muss, um die Wahrheit herauszufinden. Es ist oft so, ich kriege wie so ein Rätsel erstmal. Meistens ist es ja eine einzelne Person, die sich meldet und sagt, da ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und dann wühle ich und erfahre immer mehr dazu. Und eigentlich fast immer ist es so, dass es halt doch komplexer ist, ne? Also nicht schwarz, wie am Anfang genannt wird, sondern halt eher grau. Und dann ist es eben die Herausforderung, eben auch schon diese Grautöne auch zu erzählen und das so rüberzubringen, dass halt trotzdem der, ja, die wichtigsten Punkte klar werden. Ich für mich persönlich ist halt auch wichtig, dass mir klar ist, was ist jetzt die Wahrheit, weil es passiert mir auch in den Recherchen, dass ich eben feststelle, naja, auch diese erste Person, sage ich jetzt mal, dieser Insider, den man immer möchte oder Insiderin, die einem vielleicht exklusive Informationen verspricht und so, vielleicht stimmt's gar nicht. Also auch da, ich muss eigentlich immer trotzdem kritisch bleiben. Auch wenn ich als Journalistin mich natürlich immer freue, wenn ich eine tolle Geschichte erzählen kann. Aber ja, also Wahrheit ist eben was, was wie du schon sagst, ne, was ich auch ändern kann oder was auch Menschen eben unterschiedlich wahrnehmen.
Oder immer ein Teil von etwas, ne?
Ja,
ich hatte mal hier
ganz
in einem
Teil.
Ja, ich hatte hier mal in einem Teil die Metapher in einem Podcast-Folge, die Metapher von einem Elefanten, hatte mir jemand gesagt. Der Timo Stosius war das.
Aha, erzähl.
Das ist, wenn du den Elefanten anfasst, als ein Blinder fasst den Elefanten an. Und immer wenn er einen anderen Teil anfasst, denkt er, es wäre was anderes. Jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine ableistische Metapher ist. Müsste das nochmal durchdenken. Ich erinnere mich nur gerade daran.
Yeah.
Aber es geht eigentlich nur darum zu sagen, wir sind wie alle, wie, dass wir Teile nicht sehen. Und wir sehen, ne, weil dieser eine Mensch, der das dann fühlt, oder es kann auch jemand mit verbundenen Augen sein, du siehst nur einen kleinen Teil und erst wenn du das Ganze erfassen könntest, alle einzelnen Teile, würdest du sehen, ah, es ist ein Elefant.
Ah, spannend. Ja, sehr gut. So. Ja, da kann ich mitgehen.
Mhm. Ja, oder wie du es, ich glaube, du hast gerade Puzzle gesagt, ne?
Mhm.
Also es gehören immer viele Teile. Und wenn ein Mensch dann diesen einen Teil hat, heißt es ja vielleicht nicht, dass seine Wahrheit falsch ist. Aber natürlich die Geschichten, die man dann auch darum spinnt, um sich das Ganze zu erklären, da könnte dann vielleicht manches, ne, da gibt es dann andere Perspektiven, die andere Dinge wiederum nahelegen.
Ja, ja, genau. Und da ist es eben wichtig, dass auch ich mir drüber klar werde, was ist eigentlich das Problem an dem Ganzen, weil ich konzentriere mich natürlich auf problematische Dinge jetzt in meiner speziellen Arbeit.
Und was ist dann wiederum das Thema, was für eure Zielgruppe wichtig ist zu erzählen, ne? Weil die Themen sind wahrscheinlich auch vielfältig. Man kann in viele verschiedene Richtungen abbiegen, so buddhistische Strömungen oder so.
Meditation. Allerdings. Ja. Genau.
Ja. Ja, so eine spannende Arbeit, Christiane. Geschichtenerzählerin Christiane Havranek. Dankeschön.
Gerne.
Dass du da bist. Du kriegst jetzt noch die 2 Standardfragen von mir. Die haben sich nicht verändert. Im Vergleich zum letzten Podcast. Die kennst du jetzt. Die erste davon war, wenn du eine Bühne hättest und dir dein Publikum und dein Thema selbst aussuchen dürftest, vor wem würdest du über was sprechen?
Ich würde gerne über die Mechanismen von Manipulation sprechen und zwar am liebsten vor jugendlichen Frauen. Also sowas wie in der Schule, so, weiß nicht, 15, 16, 17-Jährige, weil diese Mechanismen halt leider überall gleich sind und können eben in so vielen Bereichen auftreten, natürlich auch online. Und da, also eben zum Beispiel dieses Lovebombing auch. Und das, glaube ich, wäre mir ein echtes Anliegen, diese jungen Frauen zu erreichen.
Ja, das finde ich richtig gutes Thema. Das fängt ja auch noch viel früher an mit, welche Figur muss ich haben, ne? Ab wann bin ich eine schöne Frau?
Mhm.
Was ist eigentlich eine kulturelle Norm ist eine Form von Manipulation.
Definitiv. Ne?
Und manchmal brauchen wir diese Normen, aber es passt nicht immer für jeden.
Ja.
Was ist digitale Kirche?
Also digitale Kirche, würde ich sagen, ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man frei sein kann, wo man auch frei diskutieren kann, seine Meinung äußern kann und so auch eine spirituelle Heimat findet.
Dankeschön, liebe Christiane. Das war der Yeet-Podcast. Herzlichen Dank fürs Dasein.
Sehr gerne.
So, die Links zu Christianes Buch und Katjas Buch, Katja Peisen-Petersen, die findet ihr natürlich in den Shownotes. Und auch die Seelenfänger-Folgen werden wir euch verlinken. Und Christiana, dein Instagram-Kanal, den darf ich auch verlinken. Und wenn ihr Lust habt, abonniert diesen Podcast und unseren Newsletter, dann erfahrt ihr von den neuen Folgen und bekommt Social-Media-Tipps und Tricks und die News aus dem Netzwerk. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke.